Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem neuen Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Fabian Leeb und bei mir ist, wie schon in der vergangenen Woche, mein geschätzter Kollege Thomas Webel.
Servus.
Im Feedback zur letzten Folge, da ist die Frage aufgetaucht: Mensch, mit wem unterhält sich denn da der Ralf Herbst eigentlich? Den Herbst kennen wir ja alle, aber wer sind die anderen beiden Laberer? Wir bitten um Nachsicht und wollen das an dieser Stelle jetzt einfach heute nachholen, hier in der zweiten Folge. Also Tom, ich bitte dich, wer bist du und was machst du hier?
Ja, das fragen wir ab und zu. Ja, Tom Biel, mein Name. Bin hier in der Redaktion bei Oberpfalz Medien. Und ja, was vielleicht ein bisschen spannend ist, ist der Eishockey-Bezug. Also wie komme ich eigentlich zum Thema Eishockey? Ich habe tatsächlich früher in der Jugend, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, 18, ziemlich viel Inline-Hockey gespielt. Habe tatsächlich erst Inline-Hockey gespielt und erst später Eishockey. Das ist dann auch in einem Verein, das war ursprünglich so ein Hobbyverein. Dann haben sie irgendwann Richtung Ligenbetrieb, Ligenbetrieb gegangen. Aber ich bin ganz ehrlich, das habe ich dann aufgehört, weil die Sauferei habe ich nicht mehr vertragen. Kein Scherz. Also das war übel. Und dann hat es mich beruflich nach Ingolstadt verschlagen, 10 Jahre lang. Und da war ich dann am ERC relativ nah dran. Und das war total spannend. Also ERC, DEL, also ich weiß noch die Derby, wenn Straubing Tigers da waren oder wenn dann Eisbären Berlin da waren in Ingolstadt in der Saturn Arena. Das war schon immer Wahnsinn. Und dann auch bei der Meistersaison 2014 dann um 3 Uhr morgens irgendwie auf dem Flugplatz in München gestanden, wo die Maschine gelandet ist. Ja, das war schon schön und es waren auch tolle Erlebnisse und ja, vielleicht hat man ja auch hier dann mal wieder Gelegenheit, in Sachen Eishockey was zu feiern in Weiden.
Kannst du dich mal bei den Devils, kannst du mal Probetraining machen?
Dafür reicht es bei weitem nicht mehr. Vielleicht bei den, was sind die Jüngsten, die Bambinis, die so irgendwie...
Da war ich jetzt, Interview mit Jürgen Rumrich war ich draußen, da haben die im Hintergrund trainiert. Das ist Wahnsinn, die sind, keine Ahnung, wie alt sind die? Also 3, 4, 5 Jahre wuseln da auf.
Ja, die sind wahrscheinlich auch schon besser als sie.
Das wollte ich jetzt damit sagen, aber wenn du es Moment, du es mir in den Mund legst, nehme ich das natürlich gerne an. Ja, mein Name ist Fabian Leeb, ich bin ja seit 2013 bei Oberpfalz Medien angestellt und schreibe seit 2016 fast ausnahmslos über sportliche Themen und da kommt man natürlich hier in Weiden zwangsläufig auch irgendwann mit den Blue Devils in Berührung. Und was für ein Tom der ERC Ingolstadt ist, das ist für mich unser Eishockey-Großmeister Rudi Gebert, der hier seit Jahren mein Schreibtischnachbar ist und mit einem derartigen Eishockey-Fachmann und Eishockey-Nerd neben sich, da kommt man einfach an den Devils nicht vorbei und das ist eben seit Jahren immer mehr geworden. Und ja, und damit wollen wir auch thematisch in die heutige Folge einsteigen. Tom, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich habe ich heute damit gerechnet, zweite Folge. Heute sprechen wir mal mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen werden, über den möglichen oder vielleicht den bereits feststehenden Gegner im Playoff-Viertelfinale. Aber so, nach einer ja, doch turbulenten Eishockey-Woche, müssen die Blue Devils morgen nochmal ran in Erfurt. Spiel 4 gegen die Tech Art Black Dragons. 2-1 steht es für die Devils in der Serie. Morgen können sie alles klar machen. Oder am Sonntag im 5. Spiel dann zu Hause wieder in Weiden, falls das morgen wieder in die Hose gehen sollte. Aber Tom, ohne jetzt bereits ins Detail gehen zu wollen, der einzelnen Partien, was war denn da los die Woche? Was haben sie denn angestellt, unsere Buben?
Ja, das ist eine gute Frage, man. Wenn man sich die Spiele angeschaut hat, das waren ja zwei komplett verschiedene Welten. Also das 3-5 in Erfurt und dann das 12-2 daheim. Ich habe es nicht so richtig geschafft, von Anfang an zu sehen. Ich habe dann so zum Ende vom ersten Drittel eingeschaltet und dachte mir, ja, leck mich am Arsch, was ist denn da los? Damit habe ich nicht gerechnet.
Also ich hatte Glück, ich war im Stadion und die ersten 10 Minuten waren schon Wahnsinn. Also 4 Tore in den ersten 10 Minuten. Am Dienstag war es, also da werden wir jetzt gleich im Detail drüber sprechen mit unserem Gast. Und bevor wir den vorstellen, kurz noch, wir können einen ersten Erfolg vermelden hier im Podcast, weil letzte Woche in der Premierenfolge war ja Ralf Herbst zu Gast und der hat hier noch vor der gelben Hölle in Erfurt gewarnt. Und prompt geht Spiel 2 in besagter Halle in die Hose. Und da trifft es sich doch gut, dass wir heute einen Gast hier haben, der uns direkt aus dieser Hölle berichten kann, wie es ist, mit einem ständigen Gelbstich im Auge Eishockey spielen zu müssen. Und bei uns ist heute ein Eigengewächs der Blue Devils, einer, dessen Foto im Duden eigentlich abgedruckt sein müsste, unter dem Begriff Eigengewächs, denn er hat noch nie ein anderes Trikot als das der Devils getragen. Bei uns ist heute Philipp Siller. Herzlich willkommen, Philipp, und vielen Dank für deine Zeit.
Servus zusammen, kein Problem, gerne.
Und ohne große Vorrede, Philipp, jetzt wird es gleich in die Mangel genommen. Was war los bei euch? Habt ihr Erfurt unterschätzt?
Also unterschätzt würde ich jetzt nicht sagen. Du weißt natürlich immer, dass in den Playoffs zwar was anderes ist als in der Liga, aber du weißt auch, dass Auswärtsspiele grundsätzlich dann auch noch in den Playoffs immer schwierig sind. Wie du schon angesprochen hast, natürlich ist das keine Ausrede, aber du hast in der zu Hause deine Umgebung, du hast ein schönes Stadion, wo du dich wohlfühlst und dann kommst du halt nach Erfurt, wo das Stadion sag ich mal, nicht so schön ist. Ich meine, man kennt die Bilder ja auch, man hat es gesehen. Verdammt laut dort, muss ich sagen, recht kleines Stadion. Die haben, glaube ich, 11, 12 Trommeln oben hängen. Da sind keiner, die hauen 60 Minuten lang da drauf. Es ist auch anders einfach und ja, nichtsdestotrotz, klar, wir haben halt einfach nicht unsere Leistung gebracht. Ansonsten wären wir jetzt, wie du schon angesprochen hast, fertig schon.
Und dann wollen wir mal im Detail auf die bisherigen 3 Partien gegen Erfurt schauen. Doch zuvor gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ja, die Verbraucherhinweise darf ich kurz moderieren und ich will euch eigentlich auch nur schnell was erzählen über unseren Blue Devils E-Mail-Newsletter. Denn der Kollege Fabian Lieb, der sitzt ja nicht nur mit mir hier zusammen im Podcast-Studio rum und quatscht über die Devils, sondern der schreibt auch eine ganze Menge Artikel von, zu und über die Blue Devils. Das gilt natürlich für viele seiner Kollegen hier aus der Sportredaktion bei Oberpfalz Medien genauso. Die machen Kommentare, Analysen, Interviews, natürlich Spielberichte, beschäftigen sich mit den Fragen, wer kommt, wer geht und so weiter. Alles findet ihr auch in unserem Blue Devils E-Mail-Newsletter. Einfach auf www.onitz.de/newsletter. Dort einfach den Haken beim Blue Devils Newsletter setzen. Der Newsletter kommt dann jeden Morgen zu euch ins E-Mail-Postfach. Natürlich komplett kostenlos, natürlich komplett unverbindlich. Und dann geht's weiter hier mit Philipp Siller.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils. Bei uns zu Gast heute Philipp Siller von den Blue Devils und wir sprechen jetzt über die ersten 3 Spiele gegen Erfurt. 2-1 steht es für die Devils in der Serie. Ja, Philipp, in den vergangenen Tagen kam immer wieder die Rede auf euren eventuell fehlenden Rhythmus. Ihr hattet vor dem ersten Spiel gegen Erfurt 2 Wochen Pause. Erfurt hat dagegen quasi durchgespielt, hat jetzt, glaube ich, mit Dienstag eingerechnet in 9 Tagen 5 Spiele absolvieren müssen. Kommt am Spielrhythmus tatsächlich eine so große Bedeutung zu oder ja, warum hattet ihr zu Beginn diese Playoff-Schwierigkeiten?
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also mir geht es da auf jeden Fall so und auch mit den Jungs in meiner Kabine unterhält man sich ja. Denen geht es da ähnlich. Das ist schon, wenn du aus so einem Duo-Dei-Spiel kommst, dann gegen Essen 2-mal hintereinander, hast du auch schon, ich sage jetzt mal, gewissen Druck, den du in den 2 Spielen schon hattest. Du weißt, wie es läuft. Du bist voll da. Und wir natürlich mit 2 Wochen Pause müssten natürlich das trotzdem runterspielen können, wenn wir alles richtig machen. Aber man merkt es schon, du bist halt im Kopf vielleicht dann mal eine Sekunde zu langsam oder noch nicht so ganz in den Zweikämpfen drin, wie die Mannschaft, die schon aus einer Du- und Dei-Serie kommt. Ja.
Also vor allem in den ersten beiden Spielen, finde ich, hat man das sehr, sehr deutlich gemerkt, weil, wenn man ehrlich ist, wenn man es ganz kritisch betrachtet, habt ihr da vielleicht in 1,5 Dritteln von diesen 6 Dritteln in den ersten beiden Spielen die Leistung gezeigt, die ihr wirklich zu leisten imstande seid. Und erst in der 3. Partie dann, dieses deutliche 12-2 zu Hause, das hat dann diesen Qualitätsunterschied ganz deutlich aufs Eis gebracht. Und gehen wir es kurz durch die Spiele. Das erste Playoff-Spiel hat sich noch ganz gut angelassen gegen Erfurt, 3-0-Sieg zu Hause. Mhm. War ein guter Auftakt, eine schnelle 2-0-Führung, war ein deutlicher Unterschied zu sehen. Warum aber konntet ihr diese Dominanz nicht über die ganze komplette Distanz abrufen? Weil wenn es blöd läuft, wenn wir ehrlich sind, kann Erfurt im 2. Drittel auch was mitnehmen.
Das stimmt. Wir sind relativ schnell in Führung gegangen. Dann, was heißt, du hakst es ab, aber du hast in deinem Kopf schon, okay, passt schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Genau. Ich sag mal, die haben jetzt auch nicht mordsmäßigen Druck gemacht, spielerisch jetzt auch eben nicht so stark. Die leben halt von unseren Fehlern. Wir hatten dann 2 Fehler. Der Beach und der Bosas, glaube ich, die beiden besten, hatten dann 2 Alleingänge. Jaro hält halt überragend. Wenn da im ersten Spiel auch einer reingeht, ist es natürlich anders. So denkst du dir dann nach dem ersten Spiel, okay, wir haben jetzt diese Hürde geschafft, wir sind jetzt drin. Und dann machst du halt, ich glaube, es war auch schon nach 3-4 Minuten im 2. Spiel, kam dann, glaube ich, schon der erste Gegentreffer. Und dann schnaufst du halt schon mal durch. Dann haben wir dort mit Sicherheit alle nicht unsere beste Leistung abgerufen. Und dann wird es halt einfach gegen jede Mannschaft schwierig.
Also das war wirklich auffallend, dass es in... Wenn man eure Körpersprache, blödes Wort, ich mag das eigentlich nicht, aber wenn man das auf Spray TV gesehen hat, weiß nicht, ihr habt nicht so giftig, so spritzig gewirkt, ja, wie man euch aus Heimspielen kennt. Was war da los? Also war das vielleicht auch die Halle? Habt ihr das im Kopf vielleicht trotzdem ein bisschen zu leicht genommen? Das Spiel, okay, wir spielen jetzt nicht im ersten Spiel, wir bringen nicht die beste Leistung, gewinnen aber trotzdem relativ deutlich dann 3-0. Unterbewusst vielleicht ein bisschen zu leicht genommen?
Kann oder ist, denke ich, schon oft so, wenn du, ich meine, wir haben ja auch über die ganze Saison, glaube ich, 4 Niederlagen gehabt, dann fährst du nach Erfurt, du weißt, du bist Erster, wenn alles normal läuft, dann gewinnst du das Spiel und dann gehst du oder hast du mit Sicherheit irgendwo im Hinterkopf, es ist immer so, dass du dir denkst, okay, das gewinnen wir schon. Und wenn du dann halt Fehler machst und dann liegst du auf einmal 1-0, 2-0 hinten oder 2-1 dann und dann denkst du dir schon, okay, was ist jetzt los? So eine Situation hatten wir in der ganzen Saison nicht. Wir waren dann auch einfach nicht gut drauf. Im letzten Drittel hat es dann zwar geklappt, aber bis dahin ist es dann eine neue Situation und du hast halt als Erster trotzdem auch immer Druck, weil du hast was zu verlieren, die andere Mannschaft, oder ich kenne sie von den Jahren davor, du hattest nie Druck in den Playoffs, weil wenn du eine Runde schaffst, super. Aber jetzt als Erster, was heißt müssen wir? Wir sollen, wir wollen natürlich auch alle. Aber das ist schon noch ein bisschen was anderes, wenn du halt in den Playoffs dann einfach mehr oder weniger liefern musst.
Ja, ich denke aber auch, einer der Gründe für diese Geschichte in Erfurt, für diese 3-5-Niederlage, liegt, ja, man muss es deutlich sagen, meiner Meinung nach, auch ein bisschen darauf, wie der Jaroslav Hübel drauf war an dem Tag. Ich meine, was der kann, einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der Oberliga Süd, brauchen wir nicht reden, haben wir letzte Woche auch mit dem Ralf Herbst darüber gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass der so ein, zwei Dinger da durchgelassen hat, die er ansonsten hat, die er ansonsten immer hat. Das heißt, dass der halt auch nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat, ist aber was mich dann ehrlich gesagt jetzt wieder sehr optimistisch stimmt, weil das passiert dem halt einmal im wahrscheinlich 20 Spielen, dass der diese Dinger kassiert. Deswegen bin ich eigentlich ja, ganz frohgemut, was jetzt halt die nächste Partie in Erfurt angeht.
Aber ich glaube, das war, ich glaube, das vierte Tor war es, der geht schon, also Millimeter, ja, Millimeter ja. Genau schlägt der da um.
War schon viel Glück dabei,
also
Erfurt,
das ist, also ja, logisch. Ich weiß nicht, ob der den nochmal trifft. Aber der Ralf hat die Halle dort angesprochen, nimm uns mal mit. Du hast ja schon von den Trommeln gesprochen, von der Lautstärke. Wie ist das vom Licht her? Also es wirkt ja auch dieser Gelbstich, den hat man ja auf Spray-TV gesehen. Ja. Wie ist das in der Halle? Ist das,
also wo kommt das her? Es sind tatsächlich einfach die Lampen, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so wirklich hochgeschaut, aber du kommst aus dem Kabinentrakt, dann gehst du durch so einen kleinen Gang, ist rechts und links auch noch eine Glasscheibe, ganz witzig eigentlich, da stehen dann die Fans immer, können dich so beobachten, wie in so einem Flugkasten oder so. und dann gehst du ins Stadion, das ist einfach tatsächlich orange. Das ist orange-gelb. Am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn du da mal 5 Minuten da rumläufst beim Aufwärmen und so weiter, dann nimmst du jetzt nicht mehr aktiv wahr. Wenn du jetzt aber auf der Bank bist, so kurz Pause hast oder Unterbrechung, dann fällt es dir schon auf. Wenn du am Eis bist, stört es eigentlich weniger. Das jetzt, also ich meine, Ausrede zu benutzen oder so, ist zwar cool und leicht, aber das war jetzt nicht ausschlaggebend.
Es ehrt dich, dass du es nicht als Ausrede nimmst. Aber kommen wir doch mal auf kurz den absoluten Fanliebling in Weiden zu sprechen, der Erfurter Goalie. fairerweise muss man sagen, hat er richtig stark gehalten, aber er fällt natürlich aufgrund von anderen Aktionen, fällt er hier auf. Schon in Weiden, glaube ich, haben sie mir erzählt, ich war zwar auch im Stadion, ich habe jetzt nicht mitgezählt, es waren dann letztendlich, glaube ich, 6 Torverschiebungen in Weiden, es waren 3 Torverschiebungen dann wieder in Erfurt und dann fängt er im dritten Spiel vorm ersten Bulli fängt er an, moniert das Tor, lässt die Eismeister kommen, macht einfach Spielverzögerung und so weiter. Wie geht man da als Spieler mit um, wenn du merkst, okay, dem geht es echt nur, das sind nur taktische Spielchen, dem geht es nur darum, uns aus dem Rhythmus zu bringen. Kocht da die Spielerseele oder bleibst cool und sagst, ach komm, schenkt man einfach nur bei?
Ja, also natürlich nervt dann sowas, weil man halt auch genau weiß, warum man es macht. Fairerweise muss man sagen, wenn er jetzt in meinem Team wäre und ich der Underdog bin, dann versuchst du halt eben in den Playoffs genau mit solchen Sachen irgendwie einen Gegner aus dem Konzept zu bringen, weil du weißt, rein spielerisch haben wir keine Chance, da musst du dir irgendwas überlegen. Meines Wissens wissen die Schiedsrichter das auch, dass er das ab und zu mal ganz gerne macht, haben dann auch so kommuniziert, dass sich das anschauen werden. Aber es ist immer schwierig dann zu sagen, Absicht oder nicht, mehr, wenn der dann rüberslidet, kann es schon passieren. Der eine kann es vielleicht ein bisschen besser handeln, der andere nicht. Aber bei so einer häufigen Zahl und natürlich immer auch auffällig, wenn wir am Drücker waren. Ja, kann man vielleicht oder sollte man vielleicht, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall einmal pfeifen.
Genau. Und im zweiten Spiel in Weiden beim 12:2-Sieg hat sich das dann ja schnell erledigt.
Gott sei Dank,
ja. Ja, bereits Mitte des ersten Drittels wurde er dann ausgetauscht, als er einen Puck nach dem anderen aus dem Netz holen musste. Lass uns kurz über das Spiel plaudern. Was ist da, oder nicht über das Spiel an sich, sondern über die Zeit, diesen einen Tag dazwischen. Am Sonntag kriegt ihr in Erfurt auf die Mütze, dann fahrt ihr zurück, habt am Montag, ich zitiere jetzt den Trainer, was er mir erzählt hat, leichtes Training, ein paar Gespräche. Waren das ein paar Gespräche oder wurde da einmal Tacheles geredet, dass man sagt, Jungs, so wie in Erfurt dürfen wir uns nicht präsentieren?
Also der Coach geht da eigentlich schon recht human immer mit uns um, sage ich jetzt mal.
Manchmal.
Was aber, finde ich, auch wichtig ist, das Ganze einfach so wie es halt ist, zu sagen und jetzt nicht irgendwie überspitzt darzustellen, weil wir wissen natürlich, das war nicht unsere beste Leistung, aber er bringt es dann nochmal ganz ruhig rüber und erinnert uns auch dran, wenn wir keine Fehler machen und wenn wir so spielen, wie wir halt spielen, gewinnen wir, wie man auch gesehen
12-2.
Hat. 12-2. Natürlich ist es, oder brauchst du irgendwann mal auch so den Arschtritt, das ist auch klar, weil sonst denkst du dir, ja gut, verloren oder nicht, passiert nichts. Aber er geht da schon immer gut damit um. Und der eine Tag, ja, ich meine, man weiß selber, dass man zu wenig gemacht hat. Und man weiß aber dann auch, wenn man einfach seine Leistung abruft, dann wird es werden. Und so war es dann auch.
Aber er hatte wirklich das ganze Spiel gedankenschneller. Das fand ich wirklich, wirklich bemerkenswert, wie er in Situationen, die vielleicht in Erfurt noch ganz anders gelaufen wäre, wie er da wirklich plötzlich total gedankenschnell war. Das 2:0 ist da für mich total prototypisch gewesen für das ganze Spiel. Da verspringt der Puck eigentlich so ein bisschen zu weit für einen Luknowski. Er macht sich irgendwie ganz lang, kommt noch irgendwie hin, stochert den so rüber und dann steht da der Palka und zack drin, ja. 2:0. Also das war für mich total symptomatisch für dieses Spiel. Wie kommt es, dass man da plötzlich so gedankenschnell ist? Habt ihr euch davor, habt ihr euch motiviert, habt ihr euch gepusht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also man schaut eigentlich tatsächlich, dass du jetzt für die Playoffs speziell oder so dann nicht irgendwie groß anfängst, was anders zu machen. Aber natürlich ist da jedes Spiel ja nochmal ein bisschen intensiver, weil du halt weißt, jetzt geht's auch wirklich um alles, sage ich jetzt mal. Und natürlich schaust du da, dass du halt auch mit dem Kopf vor allem Vollgas da bist. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich meine, was man kann man, die Füße sind auch da, die Beine und die laufen schon. Aber wenn du halt im Kopf, was vielleicht auch in Erfurt so war, eine Sekunde langsamer oder später dran bist wie die, dann kriegt der Joey den Puck vielleicht nicht, schafft es ihn nicht rüberzuschlagen zum Palle und dann fällt das Tor halt vielleicht nicht. Hier ist halt dann wirklich, wenn du am Anfang halt dann, ich glaube, in den ersten 5 Minuten, 10 Minuten ein paar Dinger machst, 4 Dinger, dann siehst du auch die Körpersprache von den anderen Jungs, also von den Gegnern und dann, wenn du einfach ganz immer weiter runterspielst, wie man auch gesehen hat, dann läuft es schon. Und das ist halt auch immer wichtig.
Du hast die Körpersprache der Erfurter angesprochen. Die war im ersten Drittel dann nicht mehr gut. Im zweiten Drittel haben sie richtig auf die Mütze dann bekommen. Im dritten hatte ich den Eindruck, boah, jetzt wollen sie es auf einem anderen Weg probieren. Jetzt habe ich gemeint, spielerisch können wir heute nicht mithalten, haben wir keine Chance. Die nehmen uns richtig auseinander. Jetzt gehen wir über die Provokation, über eine gewisse Härte, was ja zum Eishockey dazugehört. Aber da waren schon viele, sage ich, Checks am Rande, wo ich mir denke, oh, du, jetzt werden sie aggressiv. Und dann symptomatisch diese Szene kurz vor Schluss mit Chad Besson. Also das hat man gesehen, dieser Beach. Schnappe ich mir den Besson, den will ich jetzt provozieren, den nehme ich raus, vielleicht lässt er sich zu irgendwas hinreißen, ist dann in Erfurt vielleicht gesperrt, wenn es blöd läuft. Ja. Wie geht man da als Spieler damit um, wenn man merkt, okay, jetzt tut's weh da draußen, sie versuchen uns zu provozieren, lässt euch das kalt, weil ihr wisst, okay, komm, wir haben jetzt noch 10 Minuten, die spielen wir runter. Oder wird man da trotzdem nervös, weil man schon an die nächsten Spiele, an die nächsten Runden denkt?
Also nervös wird man eigentlich nicht. Man hofft dann eigentlich eher, dass keiner von den anderen, ich sag mal, so einen Scheiß macht, dass du wirklich Verletzte hast. Aber natürlich spielt man dann auch anders, vor allem, wenn du dann so einen Vorsprung auch noch hast. Du sagst dann halt einfach nur Scheibe tief, also Scheibe über Rote, chippen, abwischen und wieder wechseln. Ganz einfach spielen, du brauchst ja nichts mehr riskieren. Das macht dann keinen Sinn mehr, irgendwie jemanden auszuspielen, der lässt sein Knie stehen. ist dein Knie durch. Also da spielst du dann schon anders, machst die halt, sag ich mal, natürlich ist es immer schön, dann Tore zu schießen und noch eins, aber da ist dann einfach wichtig, alle heil aus dem Spiel raus, alle fit, und dann spielst du halt, sag ich mal, das Spiel halt einfach noch runter.
Die Frage wäre auch aber gewesen, angenommen, das klappt, also angenommen, der Beach provoziert den Besten, dass der halt wirklich eine Dummheit macht. Ich wage mal die These, hätte den Erfurtern nicht so viel gebracht oder würde nicht so viel bringen. Ich meine, muss man überlegen, 12-2, also 12 Tore von euch und der Chad Besten hat er nicht einmal getroffen.
Ja, also ich meine, da geht es dann halt auch immer ein bisschen drum, das ist dann einfach wichtig auch für den Kopf, wenn so ein Spieler dabei ist. Ob er dann überhaupt trifft, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber...
Also mit seiner Erfahrung,
ja,
die der da hat.
Ja, und du weißt halt auch einfach, okay, er ist halt jetzt mit da und er wird irgendwo der Mannschaft helfen. Ist ja nicht immer nur Punkte, ist ja ein Check da, ein geblockter Schuss da. Dann natürlich versuchen die Gegner dann da irgendwo den mit einer der besten Spieler rauszunehmen. Captain ist er auch noch und so. Aber hätte ihn wahrscheinlich auch wenig gebracht, weil dann auch der Beach gesperrt gewesen wäre und ohne den, ja.
Hätten sie sich ins eigene Fleisch
geschnitten. Wird es dann am Freitag für die auch schwierig oder wäre schwierig geworden.
Ja. Und die Frage habe ich mir gestellt, weil mein Arbeitsplatz ist immer so direkt neben der Heimstrafbank und da war der Martin Heinisch kurz mal draußen. Und da habe ich schon gemerkt, hoppala, in dem brodelt's. Kurze Zeit später gab es dann den kleinen Fight auf dem Eis mit Martin Heinisch. Wie geht's ihr? Sowas kommt öfter vor, sowas gehört einfach zum Eishockey dazu. Aber wie geht man danach miteinander um? Gerade in den Playoffs, wenn man sich alle zwei Tage wieder sieht, nimmt man da irgendwas mit ins nächste Spiel oder ist das einfach mit dem Spiel total mit dem Ende des jeweiligen Spiels dann total vergessen und vorbei?
Nee, also das ist eigentlich, ich sag jetzt mal, unter der Saison nach dem vierten Spiel gegen die Mannschaft vorbei. Und in den Playoffs dann nach der Serie. Beim Heini war es halt jetzt, also zu der Situation, er läuft halt aus dem Drittel, es steht irgendwie 10-1 und kriegt halt einen Stockschlag hinterher. Was natürlich clever von denen ist, aber halt aus deiner Sicht komplett unnötig, weil du dir sagst, 10-1, was soll das? Und dann bist du halt auch einfach vielleicht in der Situation, wo du dir denkst, muss halt einfach nicht mehr sein, wir haben eh schon gewonnen, was soll das machen jetzt? Und dann wird man natürlich, ich meine, der Heini ist jetzt keiner, der sehr oft oder gerne fightet, aber wenn sowas passiert, dann wird er da schon manchmal sehr sauer und dann, ja, ist halt einfach, glaube ich, dann auch so eine Momententscheidung.
Begegnet ihr euch mit dem Gegner eigentlich in den Umkleidekabinen? Lauft ihr euch da nochmal über den Weg? Oder seid ihr da direkt?
Theoretisch ja, wenn wir zum Aufwärmen gehen, wenn wir uns vor dem Eiswarm-up aufwärmen, dann gehen wir schon auch an denen ihre Kabine vorbei, also in dem Spielergang, ich sag mal, wir sind jetzt, unsere Kabinen sind 20 Meter auseinander, also theoretisch möglich, ja.
Okay. Ja gut, aber ich glaube schon, dass es halt auch wichtig ist, gerade in den Playoffs, dass man da halt auch gegenhält. Ja. Dass man halt auch sagt, na Leute, bis hierhin und nicht weiter, Eishockey, harter Sport, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es gibt halt ein Limit und wenn ihr dieses überschreitet, dann gibt es halt auch auf die Mütze.
Ja, das auf jeden Fall so. Also klar.
Okay, damit wollen wir kurz noch auf den Philipp persönlich zu sprechen kommen, weil es ist noch nichts entschieden. Wie gesagt, morgen, heute ist Donnerstag, 24. März, morgen geht's weiter in Erfurt. Dann packt er hoffentlich den Deckel drauf, damit wir auch am Sonntag ein ruhigeres Arbeiten haben.
Ja, wir haben da wahrscheinlich Sonntag auch frei, deswegen stellen wir uns da schon an.
Ihr hängt dann am Sonntag auch vorm Bildschirm wahrscheinlich und schaut euch an, wie die anderen spielen.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Ja, Philipp, wie gesagt, du hast noch nie für einen anderen Verein gespielt. Du spielst seit Ewigkeiten für die Blue Devils, für den ersten EV Weiden vorher, für die Jugend. Ich frage jetzt nicht, wie du zum Eishockey gekommen bist, sondern wir gehen das Ganze anders an. Ja. Wie bist du denn damit umgegangen, dass dein Vater lange Zeit der Boss war, der Devils Boss war und du praktisch der Präsi-Sohn auf dem Eis. Hattest du da auch mal hat es irgendwie Kommentare gegeben, komm, natürlich musst du spielen, du bist ja der Sohn vom Boss oder war das immer außen vor, warst du immer einer aus der Mannschaft, warst du nie dieser Sohn des Vorsitzenden?
Also ich sag mal, am Anfang, und mein Dad war das ja, glaube ich, schon ein paar Jahre, bevor ich überhaupt in die erste gekommen bin. Da spielt es natürlich keine Rolle. Klar, kommt dann immer von Kumpels oder so, kommt auch jetzt noch irgendein blöder Kommentar. Ist ja auch gut so. Aber als ich das erste Mal, ich glaube, das war unter dem Häfner Josef, meine ich. Da bin ich dann auch direkt in die Kabine und habe auch direkt einen Platz in der Kabine bekommen. Das war eigentlich auch nicht üblich für junge Spieler, weil normalerweise ziehst du dich halt erst in den anderen in der anderen Kabine mit um und sag ich mal, musst dir so deinen Platz irgendwie erkämpfen. Und aber in der Zeit, glaube ich, waren wir auch richtig schlecht. und der Josef, weiß nicht, hat mich dann angerufen, hat gefragt, ob ich irgendwie Lust, Zeit habe, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, aber ja, ist dann schon, du hast dann natürlich einen Platz in der Kabine, was andere nie so bekommen haben. Ich glaube, ich habe dann auch tatsächlich gleich gespielt, ich glaube in der dritten Reihe mit dem Zocko und mit dem Bartels damals. Ich habe ja die meisten kannt, aber natürlich so die ersten drei Jahre, sage ich jetzt schon mal, ist nicht immer lustig dann, ist nicht immer lustig. Vor allem, wenn halt dann auch mal was schief läuft. Ich meine, am Anfang macht man natürlich auch, spielt man bestimmt nicht so gut, ist ja auch klar. Und solche Kommentare sind auf jeden Fall nicht ausblieben, nee. Mhm. Ja.
Wann hast du angefangen mit dem Eishockey spielen?
Mit 6. Also ich werde jetzt 26 das Jahr. Also
20 Spaß, Jahre auf
20 Jahre dann, ja.
Also Tom, kannst dich mal messen mit ihm. Kannst du
ja.
mal schauen,
ja, ja, genau.
wie es mit deinen Inline-Hockey-Fähigkeiten.
Das habe ich tatsächlich auch wahrscheinlich 5-6 Jahre so gemacht bei den Bleischern Piranha, spielen ja viele von uns. Da waren wir dann auch teilweise immer bayerische Meister und so, aber irgendwann, als ich älter geworden bin, habe ich mir gedacht, im Sommer will ich meine Wochenenden dann doch lieber frei
haben. Als ich älter geworden bin,
ja.
26. Ja. Nee. Erklär uns kurz, was machst du, wenn du nicht auf dem Eis stehst?
Arbeiten. Oder, naja, das war es eigentlich meistens.
Bleibt viel Zeit für Freizeit, darauf will ich hinaus.
Du. Nee, also um das mal so zu erklären, bei uns geht Mitte August meistens irgendwie so am 15. rum halt die Vorbereitung los. Und ab da an ist eigentlich Feierabend mit allem anderen, was man so machen will. Du hast jeden Tag Training, du hast jetzt Wochenende Training. Wenn die Saison dann losgeht, jetzt Wochenende auch noch Spiel. Du kannst halt nicht einfach so, was viele dann auch manchmal nicht verstehen, weil die denken, ich spiele so ein bisschen Eishockey. Ja, kannst da nicht einfach mit in den Urlaub kommen und sag halt, du kannst nicht und so. Das, mein jetzt auch dadurch, dass wir erfolgreich sind und dritte Liga und so, ist das schon dann nachvollziehbar. Aber anfangs ist es dann schon schwierig. Du hast halt von Mitte August bis, wenn es gut läuft, Mai, eigentlich keine Freizeit, sagen wir es mal so, muss man ganz ehrlich sagen.
Vor allem als junger Mensch ist es ja schwierig, wenn du jedes Wochenende Freitag, Sonntag spielst, da kannst du dann jetzt Samstag mal so schnell auf die Piste gehen.
Ja, ich bin Gott sei Dank, ich gehe eigentlich nicht feiern, ich trinke auch tatsächlich keinen Alkohol. Ich werde auch eigentlich immer dazu genötigt und gefragt, warum, aber keine Ahnung, ich war irgendwie da nie so drin und das ist jetzt weniger so meine Sorge, aber natürlich irgendwie Zeit mit Kumpels, da mal in Urlaub fliegen. Da hast du halt dann nur Zeitraum von Mai bis Mitte August. Und wenn die da halt keine Zeit haben, wird es halt dieses Jahr nichts, ist dann, oder Skifahren, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Skifahren war. Weil ich mich halt im Nachwuchs, wo man theoretisch hätte, mal fehlen können, das kam aber für mich irgendwie dann auch nie in Frage. Also ich, wenn halt einfach Spiel war oder wenn Saison war, bist du halt in Weiden und spielst halt also okay.
Nur so schafft man es nach oben.
Aber wo oben? Du spielst ja jetzt schon doch das eine oder andere Jahr, 20 Jahre haben wir gerade gelernt bei den Blue Devils. Und kann man sagen, es ist wahrscheinlich noch keine Saison so gut gelaufen wie jetzt in dieser Saison. Jetzt bist du ja gebürtiger Weidner, kommst von da. Was macht es da mit dir? Wie fühlst du dich jetzt, wo man sagt, okay, jetzt läuft's richtig gut. Wir sind Oberliga-Südmeister geworden, wir spielen im Aufstieg mit. Das war die letzten Jahre jetzt nicht immer ganz so.
Ja, das ist auf jeden Fall unfassbar. Also ich habe immer eigentlich gesagt, ich will, bevor ich vielleicht irgendwann mal aufhöre, auf jeden Fall mindestens ein Jahr mal erfolgreich sein, dass es dann so schnell klappt und dass es dann erster direkt ist, ist natürlich sauschöne Sache. Ja, nichtsdestotrotz bringt einem das halt jetzt leider noch nichts. Aber es ist natürlich cool, wenn du gegen gewisse Gegner, wo du früher vielleicht auch dann immer noch ein bisschen blöd angemacht wurdest, weil du dann eh verloren hast oder so, oder auch jetzt zum Beispiel viermal Regensburg. Keine Ahnung, wann wir das letzte Mal geschafft haben, viermal Regensburg zu schlagen. Einfach schön, man sieht aber halt auch, dass es dann selber die Arbeit, die man im Sommer macht oder so mit den Jungs am Eis, dass halt einfach alles passt, dass das dann auch Früchte trägt und ja, manchmal ist es ein bisschen surreal auch irgendwie, weil
es so
einfach wirklich über die ganze Saison geklappt hat. Dann am Anfang hat man halt gesehen, okay, man wird keine schlechte Rundennummer spielen, keine Ahnung, so die ersten vier wäre ganz cool, aber dass du dann eigentlich, ich glaube, bis auf zwei Spieltage oder so erster durchgehend bist. Ja, ich glaube, dafür macht man den ganzen Spaß. 20 Jahre lang hat jetzt auch lange genug gedauert.
Wer war denn, wenn du das, kannst du das benennen, wer war denn der beste Mitspieler, mit dem du bisher zusammengespielt hattest? Lass mich raten, der mit dem spielst, ich muss die Frage umstellen. Wer ist denn der beste Mitspieler, mit dem du jemals in einer Mannschaft gespielt hast?
Ich habe da so
einen Verdacht. Ja, also es, ich sag mal, es gibt eigentlich so drei. Einer kommt hoffentlich bald zurück, der Rubisch. Mhm. Meiner Meinung nach, keine Ahnung, wir haben damals, als er gekommen ist, ich glaube irgendwo aus Schweden, haben wir direkt das erste Training dann zusammen. Das war auch Heinisch, Rubisch, ich. Und es hat ab dem ersten Training irgendwie funktioniert. Er ist ja auch schnell, das hat auch gepasst. Wir verstehen uns auch privat, was, glaube ich, auch immer noch so ein i-Tüpfchen ist oder so ein bisschen extra noch was bringt. Also ja, er auf jeden Fall. Und dann, das war vielleicht vor 4, 5 Jahren, als der Abercrombie, der Matt bei uns gespielt hat, und der Schmidt-Patrick, der ja jetzt auch immer noch punktetechnisch sehr gut unterwegs ist immer. Ja. Also so die drei, oder wenn da vielleicht nochmal einer, gut, der Matt, glaube ich, spielt gar nicht mehr in Amerika, in Kanada, aber vielleicht verschlägt sie uns schon mit ihm nochmal zu uns oder so. Was cool wäre, was mich freuen würde.
Wir hätten jetzt beide mit Chad Besson gerechnet.
Natürlich.
Ja, natürlich ist er gut.
Aber der muss sich schon noch steigern, höre ich da raus.
Da ist schon Luft nach oben. 800 DL-Spiele, aber da geht schon noch was, Junge.
Ich habe ja jetzt mit ihm, ich glaube einmal in Garmisch oder so zusammengespielt. Aber ich sage jetzt mal, natürlich nenne ich dann irgendwo die Spieler,
mit denen ich dann
am Eis war. Ja. Klar, das sieht jeder, dass er überragend ist und Punkte schnell wie Sau, keine Frage. Aber ja. Mit den anderen drei habe ich halt auch immer zusammengespielt, immer gut, auch gut, sehr gut verstanden. Und das waren eigentlich so meine drei Lieblinge.
Und so gut diese Saison läuft, wir können natürlich nicht ganz über die letzte Saison den Mantel des Schweigens hüllen.
Ja.
Das war punktetechnisch habe ich nachgeschaut, das war deine schwächste Spielzeit bisher.
Ja.
Du hast nur drei Scorerpunkte gesammelt. Du saßt teilweise auf der Tribüne, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, du warst nicht im Kader. Was war da los? Was hat im Binnenverhältnis vielleicht mit Trainer, mit Mannschaft, was hat da nicht funktioniert? Weil jetzt, nach Ende der Hauptrunde, hat dich der Sebastian Buchwieser hat dich als großen Gewinner dieser Saison bezeichnet. Was hat sich seitdem geändert?
Puh, also schon sehr viel. Auch nicht nur, ich sag mal, die Eishockey-Seite. Ich glaube, unser Podcast erzählt man dann eh auch so ein bisschen von seinem Leben oder
genau,
so.
Genau,
ja.
Immer so. Ganz privat werden. Sind nur wir drei hier.
Ja, genau. hört hoffentlich auch kein anderer. Nee, also zu dem Zeitpunkt kann man auch sagen, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen zugelernt. Das ist ja auch nichts Schlimmes. War damals sehr unzufrieden mit meinem Job. Was heißt privates Problem? Freundin hatte ich damals, die ich jetzt nicht mehr habe, was einen dann auch mitnimmt. Wie gesagt, Job war nicht gut, dann läuft es Eishockey nicht. Dann kommt der Corona-Schmarrn, wo dann eh auch wieder unglücklich ist. Ist dann schwierig, kommt dann wahrscheinlich alles zusammen und du fällst halt dann auch ein bisschen irgendwie so ein Loch. Und das musste ich tatsächlich dann auch ein bisschen über mich lernen. Ich dachte immer, ja, alles cool, alles gut, ich weiß über alles Bescheid und so. Aber da sieht man dann auch mal, dass es einen tatsächlich dann trotzdem noch schlecht gehen kann. Im Vergleich zu jetzt, wenn man es ja auch aktuell sieht, in anderen Ländern geht es ja immer noch sau gut, aber sowas nimmt man dann auch mit und klar, dann war ich beim Eishockey halt einfach nicht gut, das muss man so sagen. Und dann habe ich, glaube irgendwie die letzten 15 Spiele oder so, glaube ich, zugeschaut und davor war ich halt mit dem Kopf auch einfach nicht da. Ich war halt entweder unzufrieden noch vom Job oder wegen einem anderen Thema und so, und das, auch wenn man sagt, okay, jetzt Eishockey, ich konzentriere mich jetzt da drauf, dann kann man das nicht ausblenden. Das geht nicht. Und ja.
Welche Rolle hat da der Sebastian Buchwieser? Wie hat er dich von Anfang an, als er neu gekommen ist, wie ist er mit dir umgegangen? Habt ihr ein Gespräch geführt? Also komm jetzt, wir starten bei Null. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also das erste Mal, glaube ich, habe ich ihn getroffen. Da war ich im Innerland gespielt. Da habe ich auch mit dem Schreier Miko, der spielt da noch mit, habe ich zugeschaut. Da waren wir dann auch im Diners was essen und da war er auch da. Und dann haben wir da schon ein bisschen gequatscht und waren uns, glaube ich, von Anfang an sympathisch, einfach weil er, sag ich mal, ja, recht einfach, recht menschlich dann mit einem umgeht, was auch wichtig ist, und so gehört sich's, finde ich, auch. ja, wir haben, am selben Abend habe ich ihn nochmal getroffen, da war ich in der Stadt, habe gewartet auf zwei Kumpels und dann habe ich da, glaube ich, auch nochmal 10 Minuten gequatscht und dann hat er halt auch so ein bisschen mich gefragt, was denn letztes Jahr los war und dem habe ich das eigentlich das Gleiche erzählt wie nur euch zwei jetzt gerade.
Ja, fühlen wir uns geehrt.
Und ja, er hat dann gesagt, ich meine, er war ja davor in Peiting auch lang Trainer und er hat gesagt, er hat mich ja in diesen Spielen auch gesehen und war eigentlich schon immer überzeugt und er hat gesagt, also er setzt auf jeden Fall auf mich, er gibt mir die Chance. Ja, und sowas dann zu hören ist natürlich gut. Bis zu dem Zeitpunkt, das war dann auch schon, glaube ich, ein halbes, dreiviertel des Jahres dann her. Also im Dezember 2020 war das, wo ich dann mich nach einem anderen Job umgeschaut habe, wo das andere dann noch so passiert ist und so privat. Und dann war da auch schon dreiviertel Jahr um und natürlich ist man dann auch für sich selber und so schon weiter. Ja, und dann halt einfach zu hören, dass jemand auf einen baut, auch wenn man mal ein Scheißjahr hatte, ist natürlich cool. Wenn man das Vertrauen geschenkt bekommt, gibt man das dann natürlich gerne auch zurück. Und dann, ich meine, am Anfang hat noch nicht alles geklappt, aber ich glaube, jetzt gerade die zweite Hälfte dann auch, die war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
Also wenn man es vergleichen will, letzte Saison hat er 3 Scorer-Punkte, jetzt steht er aktuell bei 24. Also, man merkt einfach, es drumherum muss passen.
Ja, auf jeden Fall.
Um auf dem Eis Topleistung abrufen zu können.
Ja.
Und man braucht einen Trainer, der einem vertraut. Und
richtig.
Damit wollen wir den Bogen spannen.
Leck.
Kurz wieder zurück
aufs
Eis. Jetzt gehen wir in den spekulativen Bereich. Gehen wir mal davon aus, ihr macht das morgen klar.
Ja.
Gibt es denn einen Gegner, wo du sagst, ah, die hätte ich noch gern, gegen die würde ich gern spielen?
Ja, ich würde gern gegen Halle spielen, gegen Schmidt-Patrick. Ich habe so auch noch guten Kontakt zu ihm. Und das war auch vor 2 Jahren gegen Hannover, cool. Und ich finde es auch irgendwie immer ein bisschen einfacher, gegen starke Gegner zu spielen. Ich weiß nicht, weil du dann einfach im Kopf trotzdem irgendwie nochmal anders eingestellt bist, als wenn du weißt, eigentlich müsste es eh klappen.
Das sind ja dann auch die Favoritenrollen, sind dann nicht ganz so klar verteilt, wie es jetzt der Fall ist.
Ja, jetzt also bis zum, ich sage jetzt mal, bis zum Halbfinale, so musst du halt eigentlich immer. Das ist immer schlecht, wenn du musst. Ja, ansonsten.
Ja, aber Halle wäre das Finale, oder?
Halle wäre, glaube ich, nur Finale, ja. Leipzig ist doof, die haben ein blödes Stadion, da ist immer schwierig zu spielen.
Aber es ist potenzieller Gegner, oder?
Potenzieller Gegner, ja. Ich sag mal, wahrscheinlich am Papier der machbarste, oder wo wir auch wissen, klar, wenn wir unsere Leistung bringen, schlägt uns wahrscheinlich niemand. Ansonsten, ich weiß gar nicht, wäre es vielleicht noch. Indians.
Mhm, Hannover.
Gut, da haben wir jetzt auch gute Erfahrungen. Der Weg ist halt doof da hoch. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte für die nächste Runde und möglich wäre es, dann wäre es Halle wahrscheinlich.
Okay. Oder wärst du nach Holland?
Nein. Das ist ganz komisch. Ist eigentlich eher eine Party. Da läuft beim Aufwärmen auch nur so Elektromusik. Während den Unterbrechungen nur. Stadion ist komplett voll mit bunten Lichtern. Nicht nur orangen, so in Erfurt.
Also alle Klischees erfüllt darüber.
Genau, also genau. Holland halt quasi.
Ja. Lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja.
Und wir haben die Zeit schon, ich habe ja gesagt, ich glaube der Philipp, der Ralf Herbst hat letzte Woche schon gesagt, oh, mit Philipp wird es euren Spaß haben.
So.
Und wir haben die Zeit schon weit überschritten, die wir mit dem Ralf hatten. Deswegen, eine letzte Frage vor dem morgigen Spiel gegen Erfurt. Ganz ehrlich, jetzt kannst du es zugeben. Hat sich nicht eigentlich auch schon aber freies Wochenende gefreut gehabt.
Ja.
Oder kommt dann wieder die Frage nach dem Rhythmus, sagen wir, okay, komm, wir nehmen es mit.
Nee, also ich sag mal tatsächlich, so blöd wie es klingt, der Freitag ist wahrscheinlich nicht verkehrt, weil du dann nicht so lang raus bist, als wenn du jetzt von Dienstag wieder frei hättest. Mhm. Aber natürlich nimmt man solche Tage auch mit, vor allem bei dem Wetter. Wir waren auch gestern mit ein paar Jungs dann noch in der Stadt und so, da freuen wir uns drauf und das werden wir uns auch erarbeiten.
Gut, dann hoffen wir, dass es zumindest ein freier Sonntag wird.
Ja. Ja.
Ich habe schon vermutet, dass sie alle Heimspiele mitnehmen, um irgendwie Corona-Ausfälle ausgleichen zu können in finanzieller Hinsicht.
Aber so morgen schicken es dann die Bambinis aufs Eis, von dem wir am Anfang gesprochen haben.
So was die letzten Jahre tatsächlich. Hat man schon geschaut, hat es immer geheißen, wenigstens noch ein zweites Heimspiel.
Genau.
Ja.
Aber in dieser Lage, in dieser Position seid ihr jetzt nicht mehr, hat sich geändert. Philipp, wir sagen vielen Dank.
Bitte.
Für ein sehr ehrliches, offenes Gespräch. Haben wir hier selten, muss man ganz ehrlich sagen. Sowas hat man selten. Hat uns eine große Freude gemacht. Wir drücken euch die Daumen, dass es jetzt in Erfurt funktioniert. Und die nächste Folge von Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils, gibt es dann nächste Woche. Der Gast steht noch nicht endgültig fest. Wir haben eine kleine Liste rausgegeben, die vom Verein noch bestätigt werden muss. Und dann schauen wir, wer dann nächste Woche hier zu Gast sein wird. Bis dahin drücken wir euch die Daumen und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Dankeschön.
Alles klar dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Servus.
Ciao, ciao. Ciao.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.